Es ist nicht überliefert, ob Gottfried Wilhelm Leibniz,
einer der bedeutendsten Philosophen seiner Zeit, Mathematiker, Universalgelehrter und auf einem Porträt aus dem Jahr 1700 mit leichtem Doppelkinn und einer prächtigen Perücke dargestellt,
also ob jener Gottfried Wilhelm Leibniz ein Dankbarkeitstagebuch geführt hat. Regelmäßig zu notieren, wofür man dankbar ist, gilt heutzutage als Achtsamkeitsübung. Für mehr Zufriedenheit, mehr Lebensfreude, mehr Wertschätzung. Leibniz gilt als Vordenker der Aufklärung. Seine philosophische Grundhaltung war von Optimismus geprägt. Vielleicht hatte Leibniz in einem Dankbarkeitstagebuch den Federkiel angesetzt und seine Philosophie so zusammengefasst.
Ich bin dankbar, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben.
Denn in Leibniz' Philosophie hatte der christliche Gott die Welt erschaffen. Und vor jenem Schöpfungsakt die Qual der Wahl.
Da es aber unter Gottes Vorstellungen eine unendliche Menge möglicher Welten gibt und doch nur eine einzige davon zur Wirklichkeit gelangen kann, so muss es zu Gottes Wahl einen zureichenden Grund geben, der ihn zu der einen mehr als zu der anderen bestimmte.
Schreibt Leibniz 1714 in seiner Monadologie. Um es kurz zu machen: Laut Leibniz hat sich dieser Gott für die Welt entschieden, in der es Menschen geben kann.
Dennoch gibt es ein paar Rückfragen zu dieser vermeintlich besten aller möglichen Welten.
Ist es so, dass dein Herz in Tag und Stunden schlägt? Ist das so? Ich meine, muss das so? Ist es so, dass dein Blick die Welt in Scheiben sägt? Ist das so?
Die Frage, warum das Universum so ist, wie es ist, beschäftigt aber längst nicht nur Songwriter, Philosophen oder Theologen, sondern auch Physiker und somit Menschen, die beruflich mit dem Universum zu tun haben. Zum Beispiel den emeritierten Kosmologen George Ellis, ehemals an der Universität Kapstadt.
My professional relationship is that I try to understand it.
Meine berufliche Beziehung zum Universum besteht darin, dass ich versuche, es zu verstehen.
My personal relationship is that I live in it.
Und meine persönliche Beziehung ist, dass ich in ihm lebe.
Als Kosmologe hält sich George Ellis nicht mit Kleinigkeiten wie der Erde, unserem Sonnensystem oder unserer Heimatgalaxie auf. Denn in der Kosmologie geht es ums große Ganze, erzählt Fabian Schmidt vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching.
Es geht ja in der Kosmologie darum, dass wir verstehen, wie sich das Universum insgesamt entwickelt hat, wie es im frühen Universum aussah und was dunkle Materie ist, was dunkle Energie ist. Ja, das sind so die großen Punkte.
In diesem Universum ist die Erde nur ein Planet, der um die Sonne kreist. Die Sonne ist nur einer von hunderten Milliarden von Sternen in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Die Milchstraße ist nur eine von hunderten Milliarden von Galaxien im Universum. Neben all dieser sichtbaren Materie gibt es im Universum noch die dunkle Materie, eine unsichtbare Form von Materie, von der Physiker annehmen, dass es sie geben sollte. Und dann ist da noch die dunkle Energie. Um was es sich bei der dunklen Energie handelt, ist nicht bekannt. Aber sie soll dafür sorgen, dass sich das Universum seit einigen Milliarden Jahren beschleunigt ausdehnt.
In einer potenziell schmackhaften Analogie können wir uns das Universum als Backware vorstellen. Genauer gesagt als Hefekuchen mit darin verteilten Rosinen, der vor rund 13,8 Milliarden Jahren in den Ofen geschoben wurde, beim Urknall. Seitdem geht dieser Hefekuchen auf. Er wird größer, der Abstand zwischen den Rosinen wächst. In dieser Analogie sind die Rosinen die Milliarden von Galaxien in unserem Universum. Eine der Rosinen ist unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße. Natürlich hinkt der Vergleich von Universum mit Gugelhupf an einigen Stellen.
Und doch kann er hilfreich sein. Schließlich gibt es unzählige verschiedene Rezepte für einen Hefekuchen mit Rosinen. Hat man sich für ein Rezept entschieden, fällt auf, es gibt unendlich viele Rezeptvariationen. Hier mit weniger Zucker, da mit einem Ei mehr, dort mit Dinkel statt mit Weizenmehl. Nicht alle Rezeptvariationen resultieren in einem essbaren oder gar wohlschmeckenden Ergebnis.
Mit unserem Universum ist es ähnlich, sagt George Ellis.
If you think of the family of
Man kann sich alle möglichen verschiedenen Universen vorstellen. Genau das machen Kosmologen. Dann stellt man fest, dass es in einigen dieser Universen Leben geben könnte, in anderen aber nicht. Die Frage ist dann, warum es in unserem Universum Leben gibt. Denn das geht nur, wenn bestimmte physikalische und astrophysikalische Bedingungen erfüllt sind.
Beispielsweise darf das Universum weder zu schnell noch zu langsam sein. Kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren war das damals noch winzige Universum mit einem strukturlosen Gasgemisch aus Wasserstoff und Helium erfüllt. Es hat ein paar Milliarden Jahre gedauert, bis aus diesem Gasgemisch größere Strukturen entstehen konnten. Sterne, Galaxien und ganz wichtig, Planeten. Nur auf Planeten kann es überhaupt Leben geben.
Man möchte sich gar nicht vorstellen, hätte jemand unserem kosmischen Gugelhupf zu viel Hefe zugefügt oder zu wenig.
Wenn das Universum zu schnell expandiert, können keine Strukturen entstehen. Wenn es zu langsam expandiert, auch nicht, weil das Universum dann vorher in sich zusammenstürzt.
Einmal mehr kann die Analogie des Universums als Backwerk hilfreich sein. Ein solches wird durch seine Zutaten, die Mengenangaben und das Rezept beschrieben. Physiker beschreiben unser Universum mit Hilfe von grundlegenden Regeln, den Naturgesetzen, sowie mit Naturkonstanten, physikalische Größen, die immer und überall im Universum gleich sind.
Ist der Hefekuchen einmal im Ofen, lassen sich seine Zutaten nicht mehr ändern. Genauso wenig wie Menschen die Naturkonstanten ändern können. Schließlich sitzen wir in diesem Szenario auf einer der Milliarden von Rosinen inmitten des immer größer werdenden kosmischen Gugelhupfes und versuchen von dort aus das Rezept zu verstehen. Ob er wohl auch mit doppelt so viel Zucker noch gut schmecken würde?
Wahrscheinlich nicht, sagt George Ellis.
Es gibt die starke Kraft, welche die Teilchen in einem Atomkern zusammenhält, und die elektromagnetische Kraft. Wenn man untersucht, was passiert, wenn diese beiden Kräfte nur ein bisschen stärker oder schwächer wären, stellt man fest, dass alle möglichen Dinge im Universum schiefgehen würden.
Was genau schiefgehen könnte, verdeutlicht die Naturkonstante, die angibt, wie stark die elektromagnetische Kraft ist. Genauer, die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen und Photonen. Die sogenannte Feinstrukturkonstante.
Weil die bestimmt, dass es Atome gibt, wie groß die Atome sind, welche Lichtwellenlängen ausgesendet werden, wenn eben die Elektronen zwischen Bahnen springen und chemische Reaktionen. All diese Mechanismen, Prozesse hängen sehr empfindlich von der Feinstrukturkonstante ab.
Sagt Fabian Schmidt. 0,00729735256. Das ist der Wert der Feinstrukturkonstante. Und zwar immer, überall. Ob kurz nach dem Urknall oder jetzt. Ob auf der Erde, in der Galaxie nebenan oder anderen Teilen des Universums. Wäre die Feinstrukturkonstante auch nur ein bisschen größer oder kleiner, hätte das katastrophale Folgen für das Universum.
Sollten Sie zufälligerweise ein Dankbarkeitstagebuch führen, wäre deshalb der genaue Wert der Feinstrukturkonstante durchaus einen Eintrag wert. 0,00729735256. Es scheint, als ob die Zutaten für unseren kosmischen Gugelhupf höchst genau aufeinander abgestimmt sind. Wie mit einer Feinwaage sorgfältig abgewogen.
Diese Feinabstimmung der Naturkonstanten bezeichnen Wissenschaftler im Englischen auch als das Fine-Tuning-Problem, das Problem der Feinabstimmung. Fabian Schmidt beschreibt es so.
Wir leben ja als intelligente Beobachter in einem Universum und die Frage ist, wenn man die Naturkonstanten oder eine der Naturkonstanten leicht ändert, gäbe es dann auch intelligente Beobachter oder wäre das dann unmöglich aufgrund der Bedingungen, intelligente Beobachter zu haben.
Die Frage, warum das Universum so ist, wie es ist, stellen sich nicht nur Kosmologen, die sich mit dem großen Ganzen beschäftigen. Teilchenphysiker setzen am anderen Ende der Größenskala an. Sie beschäftigen sich mit der Welt des ganz Kleinen und untersuchen die Bausteine der Natur, die Elementarteilchen, aus denen sich unsere Materie zusammensetzt und die Kräfte, die zwischen diesen Elementarteilchen wirken. In diesem Sinne hat also auch ein Teilchenphysiker wie Marumi Kado, der am Max-Planck-Institut für Physik in Garching arbeitet, beruflich mit dem Universum zu tun. Er ist einer der Experten für das Higgs-Teilchen, das er unter anderem am CERN mit dem berühmten Teilchenbeschleuniger LHC erforscht.
Alles, was wir in der Teilchenphysik machen, spielt auch für das Universum als Ganzes eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es darum geht, zu verstehen, wie sich Sterne entwickeln, wie sie überhaupt entstehen, was am Ende ihrer Entwicklung mit ihnen passiert.
Ein gutes Beispiel für die kosmischen Auswirkungen der Elementarteilchen ist das Higgs-Teilchen. Gäbe es das Higgs-Teilchen nicht, könnten Wissenschaftler nicht erklären, weshalb andere Elementarteilchen überhaupt eine Masse haben.
An dieser Stelle stößt der Vergleich vom Universum als Backwerk langsam aber sicher an seine Grenzen. Die verschiedenen Arten von Elementarteilchen könnte man mit den verschiedenen Zutaten vergleichen. Aber welche einzelne Zutat könnte dafür sorgen, dass der ganze Hefekuchen auf einmal nichts mehr wiegt, wenn man sie vergisst?
Jahrzehntelang hatten Physikerinnen und Physiker nach dem Higgs-Teilchen gesucht und dafür am CERN bei Genf in der Schweiz den größten Teilchenbeschleuniger der Welt gebaut. Den Large Hadron Collider, kurz LHC. 2012 war diese Suche von Erfolg gekrönt. Die Wissenschaftler hatten das Higgs-Teilchen gefunden und damit die Masse des Higgs-Teilchens. Diese Masse ist eine Naturkonstante, das heißt, ihr Wert ist immer und überall gleich. Jedes Higgs-Teilchen im Universum hat immer und überall dieselbe Masse. Marumi Kado.
Die Masse beträgt 125 Gigaelektronenvolt. Das ist eine Einheit, die wir in der Teilchenphysik benutzen.
Doch diese Naturkonstante hat ihr ganz eigenes Feinabstimmungsproblem mitgebracht, sagt Gia Dwali vom Max-Planck-Institut für Physik.
Ich denke, dass die Higgs-Masse eines der größten Rätsel ist.
Das Problem ist nicht der genaue Wert der Masse des Higgs-Teilchens. 124 Gigaelektronenvolt oder 126 Gigaelektronenvolt, das würde für unser Universum keine Rolle spielen. Das Problem ist vielmehr, dass die Masse des Higgs-Teilchens überhaupt so klein ist. Denn nach allem, was Teilchenphysiker über die Gesetze der Physik wissen, hätten sie erwartet, dass diese Masse viel größer ist. Sehr, sehr, sehr viel größer. Wir sprechen hier nicht von doppelt oder dreifach, sondern von einem unvorstellbar großen Unterschied zwischen der tatsächlich gemessenen Masse des Higgs-Teilchens und dem eigentlich erwarteten Wert.
Stell dir vor, du untersuchst ein Lebewesen, das ein Einzeller ist, eine Amöbe oder so. Dann würdest du erwarten, dass sie so groß wie eine typische Zelle ist. Stattdessen findest du raus, diese Amöbe ist so groß wie das gesamte Universum.
And then it turns out to be the size of the universe, literally.
Und das Higgs-Teilchen einfach viel, viel leichter, als die Forscherinnen und Forscher gedacht haben. Die Lücke zwischen Erwartung und Wirklichkeit ist so groß, dass ein ganzes Universum hineinpasst.
Unser Universum ist weder zu schnell noch zu langsam, nicht zu schwer, nicht zu leicht und nicht zu leer. Dafür sorgen die scheinbar fein abgestimmten Naturkonstanten. Sollte der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz gar richtig gelegen haben?
Ich bin dankbar, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben.
Ist das so oder ist es vielleicht viel leichter?
Bislang haben Physikerinnen und Physiker noch keine Erklärung für die Feinabstimmung der Naturkonstanten.
Now, fine-tuning is not a bad thing, it's a good thing.
Aber das ist nicht schlimm. Es ist sogar gut, weil die Feinabstimmung ein Rätsel ist. Und in der Physik machen wir Fortschritte, indem wir Rätsel lösen. Normalerweise suchen wir erstmal nach einer Erklärung für solche Rätsel.
Sagt Gia Dwali. Das Problem als Chance. Wie praktisch, dass es für das Feinabstimmungsproblem nicht nur einen Lösungsvorschlag gibt, sondern gleich vier.
Vorschlag Nummer 1. Es gibt gar kein Problem.
Der Kosmologe George Ellis beschreibt diesen vielleicht pragmatischsten aller Lösungsvorschläge.
Der
besteht darin zu sagen, Das Universum ist so, wie es ist, und basta. Von einem philosophischen Standpunkt aus ist das eine logische, wasserdichte Erklärung. Aber niemand mag sie. Sie trägt nichts zum Gesamtkontext bei.
Vorschlag Nummer 2. Die Feinabstimmung als Verständnisfrage.
Die Frage, warum das Universum so ist, wie es ist, lässt sich umformulieren. Warum haben die Naturkonstanten die Werte, die sie haben?
Ein Laie im Backen tut zunächst gut daran, sich genau an das Rezept zu halten, auch wenn einige Schritte umständlich erscheinen mögen. Doch mit etwas Übung hat ein Gugelhupf-Enthusiast rasch den Dreh raus und verstanden, warum die Rosinen mit Mehl bestäubt werden sollten, warum ein Rezept mit Vollkornmehl mehr Flüssigkeit benötigt und warum der Hefeteig einfach nicht aufgegangen ist.
Und die Hoffnung besteht natürlich immer noch, dass das für unsere jetzigen Naturkonstanten auch möglich werden wird. Und dann haben wir ein Warum. Ja, dann ist das nicht mehr dieser magische Zufall,
sagt Fabian Schmidt. Vor allem Teilchenphysiker wie Marumi Kado möchten den magischen Zufall der Masse des Higgs-Teilchens erklären und so das Problem der Feinabstimmung lösen.
Das Feinabstimmungsproblem spielt bei allen unseren Forschungsprojekten eine große Rolle. Vor allem auch für künftige Teilchenbeschleuniger, die wir bauen wollen.
Vorschlag Nummer 3. Willkommen im Multiversum.
Die Masse des Higgs-Teilchens beträgt 125 Gigaelektronenvolt. Der Wert der Feinstrukturkonstante ist 0,00729735256.
Und weil wir das nicht erklären können, lautet ein Vorschlag: Vielleicht kann die Natur eine unendliche Anzahl an Universen erschaffen. Und in jedem Universum gibt es unterschiedliche Naturkonstanten. Aber die einzigen Universen, in denen wir uns überhaupt darüber Gedanken machen können, sind diejenigen, in denen die Naturkonstanten genau diese Werte haben.
Sagt Marumi Kado.
Genau, das ist das anthropische Prinzip, dass wir eben Beobachtungen nur machen unter der Bedingung, dass es intelligente Beobachter wie uns gibt,
sagt der Kosmologe Fabian Schmidt. Vielleicht ist unser Universum nur eines von unendlich vielen Universen in einem Multiversum.
Selbst wenn Sie keine Ahnung vom Backen, kein Händchen für Hefeteige und kein Rezept haben, mit unendlich vielen Zutaten, unendlich viel Zeit und unendlich viel Geduld werden Sie nach unendlich vielen Anläufen aus einem der unendlich vielen Backöfen den perfekten Gugelhupf mit Rosinen ziehen.
Das Problem damit ist natürlich, wie verifizieren wir diese Hypothese? Letztendlich geht es ja nur darum, denn es ist eine physikalisch durchaus motivierte Hypothese. Aber wie verifiziert man das? Und das ist schwierig, da wir eben, wenn wir wirklich nur unser Universum beobachten, wir können ja im Prinzip nicht über unser Universum hinausschauen, weil unser Horizont durch das endliche Alter des Universums begrenzt ist.
Mit Teilchenbeschleunigern und Teleskopen können Wissenschaftler unser Universum im Kleinen wie im Großen beobachten. Aber darüber hinausschauen und herausfinden, ob es das Multiversum wirklich gibt, das können sie nicht.
Vorschlag Nummer 4. Ein kosmischer Bäcker.
Der letzte Lösungsvorschlag lautet, dahinter steckt eine Art Zweck oder Schöpfung. Natürlich gibt es ziemlich viele Menschen, die diese Art von Erklärung überhaupt nicht mögen. Aber ob man sie mag oder nicht, ist egal. Sie ist in sich logisch schlüssig.
Erzählt George Ellis. Mit diesem Lösungsvorschlag für die Feinabstimmung der Naturkonstanten könnte die Physik das ganze Problem einfach loswerden und der Theologie und der Philosophie zurück in die Schuhe schieben. Als eine Frage der Metaphysik, was wortwörtlich bedeutet jenseits der Physik. George Ellis ist der Meinung, da gehört sie auch hin.
Some things can be tested, and that's science. Some things cannot be tested, that's philosophy.
Einige Dinge kann man überprüfen, das ist Wissenschaft. Bei anderen Dingen geht das nicht, das ist Philosophie. Sobald das Universum entstanden ist, gibt es die Gesetze der Physik. Aber die Frage, wie das Universum überhaupt entstanden ist, ist keine wissenschaftliche Frage, weil man dazu keine Experimente durchführen kann.
Ob man, wie der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, hinter der besten aller möglichen Welten eine Gottheit vermutet, unser Universum als ein Zufallsprodukt unter unendlich vielen Universen in einem Multiversum sieht, diesem Universum noch mehr Geheimnisse entlocken möchte, oder aber die ganze Fragerei nach dem Warum mit einem Ist halt so abwirkt, so wird doch am Ende klar:
Unser Universum ist wirklich schick.
Sie können ja selbst einmal überlegen, was gefällt Ihnen denn am besten an unserem Universum?
Well, I like that it let us be here.
Mir gefällt, dass es uns hier sein lässt. Ich bin mir sicher, dass es auch anders ginge. Deshalb ist es schön, dass es im Universum Leben geben kann und wir versuchen können, das Universum zu verstehen.
It allows to life to exist and then we try to understand the universe.
Sagt Giad Wali. Und Marumi Kado mag vor allem eines am Universum.
I cannot not say this incredible simplicity.
Ich muss sagen, seine Einfachheit. Wir können die Natur verstehen und mit denselben Theorien Phänomene auf den allerkleinsten Größenskalen bis hin zu Phänomenen im gesamten Universum erklären. Das ist einfach wunderschön.
So this is absolutely beautiful.
Und der Kosmologe George Ellis weiß vor allem eins zu schätzen.
Am meisten mag ich, dass es im Universum Liebe gibt. Natürlich gibt es auch Hass, aber es gibt so viel Liebe, Großzügigkeit und Fürsorge, und das ist letztlich das Wichtigste. Die Physik hat damit nichts direkt zu tun, aber ihre Gesetze liegen unseren Körpern, unseren Gehirnen zugrunde. Die Physik mag die Liebe nicht erklären, aber sie ermöglicht sie.
Warum ist das Universum so? Nicht zu heiß, nicht zu kurvig, nicht zu leicht, nicht zu langsam und nicht zu leer. Wie gemacht für uns Menschen. Aber wieso scheint alles so gut zusammenzupassen? Eine physikalische Sinnsuche von Franzi Konitzer. Weitere spannende Audios von Radio Wissen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir möchten Ihnen noch einen tollen Podcast-Feed empfehlen, IQ Wissenschaft und Forschung. Dabei geht es um Naturwissenschaften und Technik, die unsere Gesellschaft prägen und uns zum Staunen bringen. Unsere Autorin Franzi Konitzer hat sich für IQ gefragt, gibt es eine zweite Erde da draußen im All? Astronomen suchen derzeit tatsächlich danach. Gibt es ihnen den Plan B für die Menschheit auf einem weit entfernten Exoplaneten? Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes.